Triggerwarnung. Heute geht es um Gewalt und Tod. Bitte entscheide, ob du das hören möchtest.
Also wir haben dann die Wohnung komplett auf links gedreht. Wir haben dort mit Luminol gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das...
Das ist das, wo man das Blut dann sieht, oder?
Genau, das ist dann, wo das Blut anfängt selber zu leuchten. Mhm. Damit haben wir dann gearbeitet. Da hat man auch gesehen, dass dort jemand, ich sag mal, versucht hat, was zu vertuschen.
Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Da sind wir wieder bei Polizeifunk. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Und heute gibt es eine Folge, auf die ich mich als kleine Krimiserie-Maus ganz besonders freue.
Genau, Franzi, es geht zur Spusi. Bei uns in der Polizei nennt man das Kriminaltechnik und das ist ein ziemlich großer Bereich bei uns.
Und wir haben uns Polizeiobermeister David aus Zwickau eingeladen. Er nimmt uns heute mit auf Spurensuche an verschiedene Tatorte. Also zumindest ist das mein Plan. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Hallo, David. David, wir bereiten uns jetzt schon mal ein bisschen vor. Wir packen unseren Koffer, unsere ganzen Utensilien, was wir brauchen. Bevor es losgeht, klären wir nochmal ganz, was, wann, wie, wo ihr zum Einsatz kommt. Hier geht der Faktencheck los.
Welche Spuren finden sich am Tatort? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Kriminaltechnik der Polizei Sachsen. Die Beamtinnen und Beamten sind rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche im Einsatz. Sie werden vom Kriminaldauerdienst angefordert, um Tatorte zu untersuchen. Egal, ob nach einem Einbruch oder einem möglichen Tötungsdelikt. Am Einsatzort sammeln sie Proben wie Fasern, Flüssigkeiten, Finger- oder Schuhabdrücke und viele weitere Spurenträger, damit diese forensisch untersucht werden können. Von Stofffetzen bis zu Patronenhülsen. Sie begeben sich auf die Suche nach Hinweisen und dokumentieren alle Einzelheiten mit der Kamera. Ihre Ergebnisse sind die Grundlage für die weitere Ermittlungsarbeit. Vor ihrem Einsatz in der Kriminaltechnik werden die Polizistinnen und Polizisten mit mehreren Lehrgängen gesondert ausgebildet. 185 Kriminaltechnikerinnen und Techniker gibt es in den 5 Polizeidirektionen. Sie sind dort bei der Kriminalpolizei angegliedert. In der Polizeidirektion Zwickau arbeiten 20 Kolleginnen und Kollegen. Einer von ihnen ist der Kriminalobermeister David.
Sag mal, David, das Wort Spusi, darf man das sagen? Kannst du das hören oder schlackern dir da die Ohren?
Nein, das darf man sagen und das ist auch im Volk das allgemeine Bekannte.
Ja. Die Spurensicherung,
genau, die Spusi. Die Spurensicherung.
Ich glaube, Kriminaltechniker kennt man schon weniger als Spusi.
Sagt richtig.
Man schon
eher, ja. Ich sage auch meistens, dass ich von der Spusi bin.
Ja,
damit kann der meiste was anfangen.
Okay.
Ja.
Und David, wir haben es jetzt gerade im Einspieler schon so ein bisschen gehört. Kannst du noch mal so ein bisschen für uns erklären, wann ihr als Kriminaltechniker genau zum Einsatz kommt? Und ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht heute für unsere Aufnahme aus irgendeinem Einsatz gerissen.
Tatsächlich komme ich gerade vom Einsatz. Also okay. Wir hatten jetzt am Sonntag bei uns ein Tötungsdelikt in Zwickau und seitdem stehe ich in meinen Stiefeln.
Okay. Und du durftest dir jetzt für uns mal ein bisschen Zeit nehmen und danach geht es wieder zurück direkt an den Einsatzort? Oder?
Ja, also nicht an den Einsatzort, für mich zumindest an meinen Rechner und dann morgen geht es wieder weiter.
Okay.
Okay, krass. Also auch immer viel Nachbereitung.
Dann. Ja, ja. Hm.
Und ist dieses Thema Tötungsdelikte für euch so als Kriminaltechniker so das Hauptgeschäft? Was gehört da alles dazu zu eurer Arbeit?
Ja, also die Tötungsdelikte auf jeden Fall. Ja, das ist das primär, wofür wir eingesetzt werden. Mhm. Dann kommt noch dazu alles, was nicht natürliche Tode sind.
Also wenn jemand von der Leiter fällt zum Beispiel?
Genau,
okay.
Sowas in die Richtung. Mhm. Auch Suizide gehören damit dazu. Mhm. Und Einbrüche, alles, was eine große Spurenlage eigentlich verursacht, zählt damit darunter.
Okay, und wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt an den Einsatzort kommst? Welche Aufgaben übernimmst du dann dort?
Also vor allem die Dokumentation vom Einsatzort, das ist immer das, womit wir als allererstes anfangen.
Dokumentation heißt, du fotografierst?
Genau, fotografieren, auch manchmal videografieren. Wir machen 360-Grad-Aufnahmen. Wir schauen mit verschiedenen Lichtquellen, forensische Lichtquellen nennen wir das, also Infrarot zum Beispiel, UV-Licht, sowas in der Richtung. Und wenn das alles dokumentiert ist, dann beginnt eigentlich erst die Spurensicherung.
Und also dann fangt ihr an, was weiß ich, Fingernägel zu suchen oder weiß ich nicht,
also
Fingerabdrücke.
Ja, also wenn wir jetzt einen Verstorbenen vor Ort haben, dann wird das gemacht. Also da werden die Finger abgeklebt, abgerieben, Fingernägel geschnitten. Alles, was halt irgendwo, ich sag mal, in Kontakt mit dem Täter gekommen sein könnte. Bekleidung sichern. Ja, genau. Dann wird halt auch nach Schuhabdrücken gesucht, nach Fingerabdrücken. So wie man es halt auch noch von früher kennt. Ja. Und seit Anfang der 2000er ist halt DNA auch noch mit ganz groß dabei. Also da suchen wir halt auch, ich sag mal, nach Blutspuren, nach Haaren mit Haarwurzel.
Weil, warum braucht man die Haarwurzel?
Weil die DNA-fähiges Material enthält.
Habe ich nämlich in Krimiserie gelernt. aber jetzt, ich habe noch was gehört, wo du gerade sagst, Fingerabdrücke. Ich habe gehört, man kann auch Ohrabdrücke nehmen. Was hältst du denn von einem Ohrabdruck?
Das tatsächlich ist, also jedes Ohr ist einmalig. Auch unsere beiden Ohren sind unterschiedlich zueinander.
Okay.
Und wenn man jetzt einen Ohrabdruck finden würde und hätte dazu denjenigen, mit dem man es vergleichen kann, ist das wie ein Fingerabdruck.
Ah, und hattest du das schon mal, also irgendwann in deiner Karriere, dass du einen Ohrabdruck hattest zum Vergleich?
Ja, also einen Ohrabdruck auf jeden Fall hat man schon.
Gibt es ja oft am Handy einfach, ne?
Das
ist
ja
eine relativ glatte Glasfläche, wo man schön das Handy abdrückt.
Oder der Täter, der an der Tür lauscht. Oder am Fenster.
Oh.
Also das kommt schon vor, dass man mal ein Ohr findet. Ob man das dann mit dem Täter übereinbringen kann, ist immer die nächste Frage.
Ja, okay. Weil wahrscheinlich gibt es jetzt nicht so eine Fingerdaten, gibt es eigentlich eine Fingerabdruckdatenbank? Aber eine Ohrabdruckdatenbank gibt es wahrscheinlich nicht so einfach.
Nein, also das wäre dann im Direktvergleich.
Genau, das wäre dann so ein Glückstreffer.
Also wenn man einen Täter hätte, dann könnte man schon mal die Ohren vergleichen.
Und wenn ihr jetzt am Tatort seid und ihr findet beispielsweise irgendwie die Kleidung hat Blutspritzer beispielsweise. Die muss ja irgendwie konserviert werden. Müsst ihr ja wahrscheinlich ausziehen, ihr müsst das irgendwie sichern, mitnehmen. Wie funktioniert das?
Also wir reden ja jetzt von dem Verstorbenen, der die Bekleidung noch anhat. Das heißt, wir müssen denjenigen ausziehen, die Bekleidung sichern in speziellen Tüten. Und die kommen dann zu sogenannten Trockenschränke, dass die halt wirklich durchgetrocknet sind.
Dass es nicht stockt oder so und dann irgendwie die Spuren verunreinigt werden.
Also das fängt sehr schnell an zu schimmeln. Und ja, wenn die getrocknet sind, werden die wieder neu verpackt und dann gehen die zum LKA nach Dresden zur Untersuchung.
Aha, das heißt, ihr sammelt die ganzen Sachen und wir hatten ja die Kriminaltechnikerin Caro aus dem LKA schon mal da, aus dem KTI, die übernehmen dann praktisch die Untersuchung. Ihr seid nur dafür da, das alles ordnungsgemäß am Tatort einzusammeln, in Anführungsstrichen.
Genau, also es gibt gewisse Sachen, die wir auch selber machen können, wie zum Beispiel mit den forensischen Lichtquellen arbeiten. Das machen wir schon, aber das LKA hat einfach nochmal viel feinere Methoden, was dann die Untersuchung betrifft. Deswegen, gerade bei Tötungsdelikten, da geht man auch kein Risiko ein. Die gehen dann direkt ins LKA, die Sachen.
Aber so Untersuchungen, was sprühen, ob Blut da ist und sowas, das macht ihr ja alles vor Ort, da könnt ihr dann schon.
Genau, das machen wir mit vor Ort. Es gibt aber immer noch die Tatortgruppe, muss man dazu sagen, die mit denen arbeiten wir sehr oft zusammen, weil die halt auch einfach nochmal noch feinere Technik mit an Tatort bringen können.
Okay, über deine Technik sprechen wir gleich nochmal, was ihr nämlich gerade am Podcast nicht seht. Hier stehen zwei riesige, große, schwarze Koffer, die David mitgebracht hat, mit Technik. Und das ist wahrscheinlich auch nur ein kleiner Auszug von dem, was noch alles in deinem Auto steht.
Das stimmt.
Ich habe zwei Fragen, David. Die sind auch ein bisschen kritischer.
Oh.
Mal gucken, ob du die beantworten kannst. Du hast gerade davon gesprochen, dass man bei Tötungsdelikten kein Risiko eingeht und ihr dann lieber das Landeskriminalamt noch mit dazu holt. Sind denn oder kommt es oft vor, dass ihr auch Spuren selber vernichtet? Und die zweite Frage dann gleich im Anschluss. Ist es denn schon mal vorgekommen, dass du selber in den Verdacht gekommen bist, irgendwo der Täter gewesen zu sein, weil du ein Haar verloren hast und der Kollege hat es dann gefunden und dachte, Mensch David, du warst ja am Tatort?
ja, also es ist so, klar sollte man immer versuchen zu vermeiden, dass man seine eigene DNA oder Fingerabdruck am Tatort hinterlässt.
Deswegen habt ihr Schutzanzüge vermutlich.
Genau, wir haben Schutzanzüge, wir tragen mehrfach Handschuhe, also das ist nicht nur ein Handschuh, sondern wir haben den sogenannten Baumwollhandschuh, dann kommt dort mindestens zwei Lagen an normalen Nitrilhandschuhen drüber, also
so Gummihandschuhe
sind das, damit man einfach seinen Fingerabdruck nicht hinterlässt und seine DNA und dazu kommt halt unser schöner weißer Anzug, der es wird einem nicht kalt darin.
Ich wollte gerade sagen, so Baumwollhandschuhen und Gummihandschuhen zweilagig im Sommer.
Ja, oh. Ja, aber der Baumwollhandschuh hat den Effekt, dass man schwitzt.
Also
zwar,
der saugt.
Aber der saugt.
Ja, ja.
Genau.
Oh
dann kommt noch Schuhüberzieher dazu. Und also man ist wirklich von oben bis unten eingemummt mit Maske, damit man halt so wenig wie möglich hinterlässt.
Aber es kann vorkommen.
Es kann vorkommen und dafür gibt es eine Datenbank, wo wir als Kriminaltechniker mit Fingerabdrücken und unsere DNA einliegen, dass wenn unsere DNA am Tatort gefunden wird, meistens durch uns selber oder dann durch die Kollegen im LKA, wird erstmal abgeglichen, war denn derjenige vor Ort. Da müssen wir eine kleine Erklärung dazu abgeben, aber das kommt selten vor.
Okay.
Wir sind da aber auch sehr penibel.
Ja, was das ist gut betrifft. Eingepackt.
Ja.
Und der erste Teil der Frage, ist schon mal was kaputt gegangen bei dir, wo du dachtest, ups, Den Mord konnte man nicht aufklären, weil du selber eine Spur vernichtet hast?
Also ein Mord war es nicht, es war ein Einbruch und so viel kann ich erzählen, es war ein sehr großes Sparschwein, was von den Tätern kaputt gemacht wurde, also da war ein Loch drin und wir hielten das Sparschwein, um es halt in die Tüte reinzupacken und dabei ist noch eine weitere Ecke abgebrochen und das Sparschwein fiel zu Boden.
Oh. Nein.
Okay. Also wir haben dann puzzeln dürfen.
Okay, aber ihr konntet die Spur noch retten?
Wir
oder?
Konnten die Spuren noch retten, aber es geht mit Sicherheit auch mal was kaputt. Ja, okay. Soll nicht passieren, wir achten da auch sehr drauf, aber man kann es manchmal auch nicht vermeiden.
Sammelt ihr Spuren dann teilweise vielleicht auch doppelt, falls mal eine Probe irgendwie nicht nutzbar ist oder beim Testen kaputt geht? Habt ihr da eine Vorgabe, 2, 3, 4?
Nein, das müssen wir vor Ort selber entscheiden, aber wir gehen da schon immer auf Nummer sicher und wir sagen immer, das, was man hat, das hat man. Mhm. Und wir sind vielleicht auch kleine Messis, was so Spuren betrifft.
Okay. Ja, besser haben als brauchen. Das gilt ja in sehr vielen Bereichen.
David, jetzt stelle ich mir das, ich erinnere mich, in meinem Studium habe ich das ja auch so ein bisschen gelernt. Jetzt komme ich da an so einen Tatort und ich gehe an so eine Türklinke ran. Der Mord war in einem Haus drin, in einem gut besuchten Haus, irgendwie eine Stadtinformation oder sowas, wo 1000 Leute anfassen. Das ist ja Horror, jetzt dort die Spuren an dieser Türklinke zu sichern.
Das ist richtig. Man muss dazu sagen, wenn zu viele Mischspuren von fremden Leuten, also wo man jetzt auch keine Datenbank dazu hat, irgendwo dran sind, bekommen wir Probleme. Mhm. Aber es gibt ja immer noch Fingerabdrücke, es gibt immer noch Schuhabdrücke, es gibt auch immer noch zum Beispiel Speichel oder Haarproben, nach was man suchen könnte. Aber gerade so dieses Anfassen an Türklinken, das versuchen wir meistens auch zu vermeiden. Mhm. Wenn das unsere einzige Spur wäre, würden wir das trotzdem machen. Mhm. Ja, oder gerade wenn zum Beispiel Blut irgendwo im Spiel ist, Blut kriege ich oder unser LKA immer identifiziert, weil das reines Genmaterial ist. Aber ich sag mal so Schweißreste, wo Aminosäuren drin sind, an Türklinken.
Okay. Aber geht das nicht, dass man sehen könnte, welcher Finger war zuletzt drauf? Auf der Türklinke oben?
Ja.
Welcher Fingerabdruck ist der neueste oben?
Richtig, beim Fingerabdruck sieht man das noch. Also das ist dann, wir sagen mal, übergriffen. Mhm. Aber wir würden es trotzdem sichern, weil unsere Experten können da auch manchmal tatsächlich Wunder bewirken, also was die da noch sehen.
Also können praktisch auseinanderhalten, welcher Riefe gehört noch zum Finger da drunter und was vielleicht zu dem Finger oben drüber, oder?
Ich sag jetzt mal ganz vorsichtig ja.
Okay.
Darfst du dir auch keine Wundermittel vorstellen, Franzi. Ja.
Also man muss das halt wirklich immer, man muss sich das anschauen.
Ja.
Manchmal klappt das, manchmal klappt es nicht.
Aber wo wir jetzt gerade schon mal beim Thema Sichern sind, du hast ja jetzt hier diese 2 riesigen Koffer für uns mitgebracht, David, damit wir da mal reingucken können. Welche Ausstattung habt ihr denn überhaupt? Was ist da jetzt alles drin?
Also das sind jetzt das ist eine spezielle Lichttechnik, was da drin ist. Das ist zum einen eine Infrarotkamera, das ist, muss ich dazu sagen, keine Mannausstattung, wir haben davon eine Kamera bei uns und die ist umgebaut, sodass man damit infrarotes Licht und UV-Licht sehen kann, was wir ja so mit dem bloßen Auge nicht sehen.
Das heißt Blut zum Beispiel oder was?
Anders, also Blut zum Beispiel, wenn ich mit der Infrarotkamera mir meinen Tatort anschaue, habe ich noch eine Infrarotlampe dazu und Blut erscheint unter infrarotem Licht tiefschwarz und alles andere wird weiß. Jetzt mal ganz weit runtergebrochen. Ja. Dementsprechend sehe ich zum Beispiel auf einem dunklen Teppich ein Spritzmuster. Dann kann ich erstmal sagen, okay, das ist ein Spritzmuster. Das sagt mir noch nicht, dass es Blut ist. Dann könnte ich aber dieses Spritzmuster mit einem sogenannten Opti-Test beproben. Kann man sich vorstellen wie ein Corona-Test. Und der sagt mir dann, ob es, wir sagen, humanoides Blut, also menschliches Blut ist. Und
krass.
Dann würde man weitersehen. Also man arbeitet sich daran. Man schaut erstmal, dass man nichts kaputt macht. Mhm. Na, gerade mit den Lichtquellen ist es das Gute. Man kann sich es anschauen, ohne dass man was verfälscht. Und dann würde man es fotografieren und dann immer weiter beproben.
Okay. Was noch so drin?
Da ist noch UV-Licht drin. UV-Licht ist für andere Sachen gut. Also zum Beispiel Blut wird auch schwarz. Allerdings leuchtet unter UV halt auch jedes Fussel.
Ja. Oder Körperflüssigkeiten?
Körperflüssigkeiten sieht man damit auch ganz gut. Man sieht auch, ob derjenige geputzt hat oder nicht.
Dann darfst du nicht bei mir vorbeikommen.
Da darf man bei niemandem vorbeikommen, weil ich sag mal, Kalk zum Beispiel leuchtet auch immer ganz gut.
Hast du das schon mal mit zu dir nach Hause genommen?
Vielleicht.
Vielleicht. Und dann hast du Ärger gekriegt.
Okay. Ich würde vielleicht mal selber schauen, wie unser Bad aussieht.
Ich glaube, bei mir traue ich mich das nicht. Okay. Aber die sind ja doch sehr groß. Da sind ja jetzt nicht nur zwei Lampen drin.
Es sind vier Lampen drin und jede Menge Stative. Also es sind so kleine Stative, dass ich die mir irgendwo mit in den Raum stellen kann. Da sind Adapter dabei, dass ich die auch überall laden kann. Mhm. Egal, ob es im Auto ist oder an der Steckdose oder auch für, ich müsste jetzt lügen, US-Steckdosen sind da noch Adapter mit drin. Habe ich jetzt noch nicht gebraucht.
Ja, wollte ich sagen, falls das spontan mal ausreißt. Oder?
Genau, ja. Ne, dann wären wir gerüstet. Mhm. Nein, da ist wirklich auch viel noch so Zusatz.
Wenn ihr jetzt fotografiert und du machst ja wirklich viele Aufnahmen, dann habt ihr ja oft auch super, super kleine Spuren. Wie kriegt ihr das denn hin, das auf dem Foto drauf zu kriegen? Also mit meinem Handy, da gehen Nahaufnahmen nicht gut, mal als Beispiel.
Also wir haben sogenannte Makroobjektive mit dabei für unsere Kameras und mit denen ist es möglich, eine 1:1-Abbild, also man kommt sehr nah ran.
Mhm. Ja.
So, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit von Zwischenringen. Die werden zwischen Kamera und Objektiv gepackt. Das kennen vielleicht auch die Fotografen, die sich mit Insekten beschäftigen.
Aha.
Das ist am Endeffekt nichts anderes. Und dann gibt es auch noch eine Art Makroblitz, nennen wir das. Oder das heißt auch Makroblitz. Damit kann ich das dann auch noch schön ausleuchten, wenn das sehr klein ist.
Das heißt, ihr könntet praktisch auf einer Patronenhülse die Riefen abbilden.
Also die so nah so kommen klein. Wir ran, dass wir das abbilden könnten.
Cool.
Wir hätten auch noch ein Mikroskop, wo wir Fotos mitmachen könnten. Das brauchen wir aber relativ selten.
Okay. Und dann, so wie man es kennt aus dem Fernsehen mit diesen Spurenkarten, wo hier 1, 2, 3, 4, 5, habt ihr sowas auch?
Das wird tatsächlich so gemacht.
Und dann ist die Patronenhülse die 1, die Patrone die 2 oder ja?
Je nachdem, welche Spurnummer die bekommen, wird das auch so fotografiert, weil es ist halt wichtig, dass dann im Nachhinein erstens in der sogenannten Lichtbildmappe, die wir machen, das ist, kann man sich vorstellen wie ein Fotoalbum, da muss ja wirklich beschrieben sein, welche Spur war welche Spur. Und das ist halt Nummer eins, ich sage jetzt mal die Patronenhülse, dann hat man das Bild dazu und so weiter.
Genau.
Dass das immer nachvollziehbar ist und auch wo die gefunden wurde.
Weil die nicht alle Leute, die da ermitteln, sind ja vor Ort gewesen. Ne? Das muss man also so, quasi wie Franzi die Akte jetzt auf den Tisch bekommt, muss sie sich das anhand der Fotos vorstellen können, wie die Lage im Raum war, wo lag diese Hülse, wo lag das Opfer, wo war die Couch, wo war die Flasche.
Genau. Ja.
Das ist auch also nicht das Wichtigste, aber das ist ein wirklich großer Teil unserer Arbeit, halt diese Dokumentation und vor allem die Dokumentation für jemanden, der nicht mit am Tatort gewesen ist.
Es muss ja immer nachvollziehbar sein, weil ihr gebt es ja im Endeffekt auch dann ab. Also ihr ermittelt ja nicht den ganzen Fall dann weiter und sitzt danach im Büro. Ihr müsst ja dann schon wieder zum nächsten Fall. Das heißt, irgendjemand anders kriegt es auf den Tisch und muss dann damit arbeiten können.
Genau, also gerade unsere Ermittler und so, die sind ja mit vor Ort, aber Richter, Staatsanwälte, und dann auch vor Gericht muss es ja irgendwie so bebildert sein, dass sich jemand die Wohnung vorstellen kann, der da noch gar nicht gewesen ist.
Mhm. Fotos sind das eine, aber ihr habt vermutlich noch viel mehr Equipment mit, um dann spezielle Spuren am Tatort zu sichern.
So wie man es, ich sag mal, auch so ein bisschen aus dem Fernsehen kennt, ne? Also mit Pinsel und Rußpulver oder Marzipan, das ist ein anderes Gemisch.
Das kenne ich noch aus dem Studium.
Was ist das denn?
Das ist Mangan-Eisenferrit.
Ah, natürlich, ja klar.
Ich muss schon mal überlegen.
Zink oder sowas für normal.
Mangan, Zink, Eisenferrit, genau. Das ist ein Additionsmittel, also sagen wir ein Pulver.
Ein Pulver,
wir
danke.
Sagen einfach Pulver.
Gut, das verstehe ich. Es ist ein Pulver. Was kann das?
Das kann, so wie Rußpulver, setzt man das halt auf verschiedenen Oberflächen ein. Zum Beispiel Rußpulver würde ich jetzt eher bei trockenen Spuren nehmen und Marzipan eher bei, ich sag mal, nassen Spuren, ganz vorsichtig, oder feuchten Spuren.
Mhm.
Also je nach dem, was ich halt vor mir habe, muss ich halt dann wählen, welches Additionsmittel ich nehme. Und das wird mit einem, gibt es verschiedene Pinsel, also wir haben zum Beispiel eine Marabu-Feder, das ist halt eine Feder, mit der wir dann die Tür, ich sage jetzt mal, einpinseln oder ein Schminkpinsel, da können sich vielleicht die Damen drunter was vorstellen, das ist tatsächlich wie ein Schminkpinsel, mit dem wir dann auch das Additionsmittel in die Spur einkehren oder auskehren. Damit suchen wir halt nach Fingerabdrücken oder auch nach Schuhabdrücken, gerade auf Fliesen getreten, sowas. Dann haben wir verschiedene Folien, das ist eine Gelatinefolie, jetzt mal ganz weit runtergebrochen alles. Ne? Damit werden Schuhspuren gesichert oder auch die Fingerabdrücke dann abgezogen.
Also du machst erst das Rußpulver drauf und gehst dann mit dieser Folie drüber und kannst sie dann abziehen und dann hast du wie so ein Abziehbild von der...
Genau, das ist negativ von auf der Folie.
Das lernst du alles in der Ausbildung und im Studium, Franzi, wenn du das dann mal machst noch.
Das kann ich doch nicht mehr, dafür bin ich doch schon zu alt. Haben wir doch schon festgestellt, ein paar Mal, immer wieder salzen die Wunde. Was soll denn das? So, jetzt aber mal zurück zu dir, David. Was habt ihr denn noch so im Koffer?
Also wir haben einen Dentalgips, das ist ein spezieller ja, das ist ein Zahnarztgips, na, wo man auch Abdrücke mitmachen kann. Und den verwenden wir für unsere Schuhspuren oder Reifenspuren. Mhm. Dann haben wir alles Mögliche an Werkzeug dabei. Also gerade manchmal muss man auch was abschrauben oder man muss in eine Wand reinschauen. Und dann muss man ja auch irgendwie da reinkommen.
Dann bohrt ihr die einfach auf.
Oder aufsägen.
Okay. Habt ihr sowas, so eine kleine Kamera?
Ja, haben wir auch.
Wie nennt man das denn? Endoskopkamera, das habe ich mir gerade vorgestellt.
Was ist denn, wenn eure einzige Spur jetzt ein Schuhabdruck im Schnee ist? Jetzt willst du da Gips reinkippen, das wird ja warm. Also kenne ich aus meinem Chemieunterricht zumindest noch. Das wäre ja doof für den Schnee.
Das wäre vor allem für die Spur ganz blöd. Also für sowas benutzen wir Schwefel. Klingt jetzt komisch, aber Schwefel, wenn man den warm oder heiß macht, dann wird er flüssig. Mhm. Und der Vorteil vom Schwefel ist, dass der schon bei 1 Grad Unterschied zwischen fest und flüssig liegt. Und in dem Moment, wo ich den Schwefel in die Spur reinkippe, wird er kalt und sofort fest.
Okay.
Und dadurch schmilzt mir, also ist die Spur quasi fixiert, bevor sie mir wegschmelzen könnte.
Krass.
Das ist ja wild.
Was es alles gibt, ja? Schwefel ist das, was so nach Ei stinkt, ne?
Genau. Ja. Das riecht nach faulen Ei. Ja.
Also er hat immer umgeben von unangenehmen Gerüchen. Naja, gut. Kann man nichts machen. Du hast ja den Job ja auch ausgesucht.
Ich habe eine sehr schlechte Nase. Das ist manchmal mein Vorteil.
Ach, das ist der Vorteil vielleicht. Was ich aber vorhin, es hat ein bisschen gedauert, bis es durchgerutscht ist, aber du hast vorhin immer wieder von dieser UV-Kamera oder von dieser UV-Lampe erzählt.
Ja.
Und ich gebe es zu, ich gucke sehr viel amerikanische Krimiserien. Die haben solche Lampen und dann sehen die, weiß ich nicht, einen Handabdruck am Hals oder irgendwelche Bisswunden oder so. Funktioniert das tatsächlich so, dass man mit einer Lichtquelle direkt die ganze Hand und alles Abdrücke auf dem Körper sieht?
Ich sage jetzt mal auch vorsichtig ja. Na, man kann viel machen, aber es muss nicht immer klappen. Mhm. Ja, das muss man wirklich ganz klar dazu sagen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, mit der Infrarotkamera kann ich zum Beispiel...
Ach, Infrarot, nicht UV.
UV wäre was für Bisswunden.
Ah, okay.
Na, aber mit der Infrarotkamera, wenn wir mal darauf zurückkommen, schaue ich quasi durch die ersten Hautschichten durch. So ganz weit wieder runtergebrochen. Mhm. Sehe ich die Unterblutungen in den tiefen Hautgeweben. Und da kann ich mit ein bisschen Glück halt auch einen Handabdruck sehen. Ich sehe jetzt keine Papillarleisten, also Fingerabdrücke oder sowas, aber ich sehe, dass dort ein Griffakt zum Beispiel stattgefunden hat.
Das könntest du dann relativ schnell schon am Tatort beispielsweise sehen. Genau. Du holst die Infrarotkamera raus, es heißt noch, es ist ein unnatürlicher Tod, man weiß noch nicht was, und du siehst aber, da ist eine Druckspur, da kannst du gleich den Hinweis geben, okay, ich glaube hier.
Ja, man sieht zumindest, okay, da ist irgendwas und gerade in der Sektion würde man ja dann auch weiterschauen, also gerade durch Öffnung von den Armen und so sieht man dann auch nochmal deutlicher die Unterblutungen, aber das ist immer das ist ja immer eine Kette aus Indizien, was gebildet wird und da hilft das dann schon.
Das heißt, wenn ich da Franzi nachher mal kräftig auf den Arm drücke, könnte man mit dieser Kamera da was sehen?
Da musst du schon, also das würde Franzi sehr wehtun, wenn du da so drauf...
Das ist kein Problem, die Franzi... Die
Nein, darauf verzichten wir bitte.
Die Franzi war gestern sowieso böse zu mir, ich habe noch was auszudrücken.
Was? Nein, ich bin doch immer ganz lieb. Also ich versuch's, naja. Aber jetzt kommen wir doch nochmal zu der Frage, die ich eben hatte. David, ich bin großer Krimi-Fan, ja, aber ich gucke halt primär diese amerikanischen Sachen. Also hier das deutsche Pendant Tatort, keine Ahnung, wie das da ist.
Deutsches CSI,
genau. Ich gucke das wirklich gerne. Ja? Aber eigentlich ist mir schon klar, während ich es gucke, das kann ja nicht stimmen. Also die kommen morgens zur Arbeit, bei Criminal Intent steigen sie morgens erstmal in den Flieger und fliegen abends wieder nach Hause und das ist alles geklärt, innerhalb von, weiß nicht, 10 Stunden, 12 Stunden ist der Fall gelöst, der Täter sitzt in Haft. Das kann ich mir so per se überhaupt nicht vorstellen. Auch wenn ich das wirklich gerne gucke, da ist wahrscheinlich nicht viel Wahres.
Nein, das ist komplett an den Haaren vorbeigezogen.
Ja, am besten noch in Stöckelschuhen an den Tatort.
Oh, auf jeden Fall, also nein.
Auch oft dort.
Nein, also das dauert wirklich alles deutlich länger von der Abarbeitung. Also alleine, das kann man immer schwer sagen, ja. Also vom Tötungsdelikt kann auch mal durchaus dich ein halbes Jahr beschäftigen. Mhm.
Also ein halbes Jahr, dass ihr an den Spuren sitzt? Oder?
Ja, dass immer wieder was reinkommt, dass neue Ergebnisse kommen, dass wieder was neu untersucht werden muss. Da hängen ja auch wirklich viele Instanzen mit dran. Ja. Das ist ja, wir sind ja nur ein kleiner Teil davon, das ist gerade das Objektive. Du hast ja noch die Ermittler, die kommen dann vielleicht mit einer neuen Erkenntnis, wo man vielleicht wieder eine Spur untersuchen muss, die man erstmal vielleicht gar nicht so für wichtig erachtet hatte. Ja, oder das LKA findet irgendwas. Also das
Nein. Aber wie lange sind, wenn du gerade sagst, da kommen die nach ein paar Wochen und wollen noch eine Spur untersucht haben, wie lange sind denn Spuren so haltbar? Ist da nicht irgendwann auch mal Schluss mit so einer Blutprobe oder was weiß ich?
Also prinzipiell haben Spuren kein Verfallsdatum, wenn die richtig gelagert werden,
okay. Muss
man dazu sagen. Und es gibt ja auch durchaus Cold Case Fälle, die Jahre später gelöst werden, weil die Methoden immer besser werden und man dann doch mal wieder sagt, okay, wir schauen uns nochmal die Spuren von damals an, weil die DNA-Untersuchung zum Beispiel feiner geworden ist. Mhm. So werden ja heute noch Fälle von langer Zeit.
Da ist doch ein Fall aus der PD Zwickau sogar bekannt mit dieser Heike Wunderlich. Da hat doch der Kollege von dir wahrscheinlich dann, oder mittlerweile Rente. Das
ist vielleicht ein Ermittler aus der Mordkommission gewesen.
Und der hat ja irgendwie so ein neues Verfahren entwickelt. Haben wir da nicht drüber mal berichtet?
Ja.
Und war erfolgreich.
Das hat geklappt. Der Täter wurde also rechtskräftig noch verurteilt. Aber wie ist denn das, David, bei so alten Spuren? Wie muss ich mir das vorstellen? Steht da jetzt irgendwo im Landeskriminalamt tatsächlich so ein riesiger Schrank und da sind dann von allen Fällen, die Polizei Sachsen je bearbeitet hat, irgendwie noch alle Spuren drin?
Also die Spuren, die werden in der Asservatenkammer, also gesagt, es gibt eine Asservatenkammer und es gibt eine Spurensammlung.
Okay. Ja, und der Asservatenkammer ist lokal, was ich in den Polizeidirektionen oder sowas?
Genau. Ja, du hast diese Asservatenkammer und die Spurensammlung und je nachdem, was es für ein Fall ist, werden die halt auf unbestimmte Zeit aufgehoben. Beziehungsweise, wenn doch ein Fall abgeschlossen ist und der Staatsanwalt sagt dann irgendwann, okay, kann vernichtet werden, weil der Fall ist durch, dann werden die vernichtet.
Also ihr macht das nicht von euch aus? Nein, ihr kriegt dann da immer noch mal ein Go?
Richtig.
David, du hast gerade gesagt, so eine Ermittlung zu so einem Mord kann durchaus mal 6 Monate dauern. Das heißt, wenn ich das jetzt hochrechne, dürftest du nur 2 Mordermittlungen im Jahr führen oder da die Spuren sichern?
Also das ganze Verfahren kann sich länger ziehen, aber ich sage jetzt mal, unsere Arbeit dauert jetzt nicht unbedingt ein halbes Jahr. Das ist dann immer mit Unterbrechungen.
Okay.
Also ich sage mal jetzt zum Beispiel, aktueller Fall, wir sind seit Sonntag im Dienst. Das wird sich auch noch ein Stückchen ziehen, unsere Arbeit, bis wir damit fertig sind. Aber dann, wenn wir alle Spuren erstmal zur Untersuchung weggegeben haben, wenn wir unsere Lichtbildmappen fertig haben, dann sind wir erstmal fertig. Mhm. Dann kommt es halt nur vor, dass doch nochmal, wie ich vorhin sagte, eine neue Erkenntnis durch Vernehmungen gekommen ist oder bei einer Untersuchung im LKA ist was rausgekommen, dass man vielleicht nochmal eine Nachuntersuchung hat. Mhm. Okay. Aber wir selber, also man arbeitet jetzt nicht ununterbrochen, ein halbes Jahr.
Aber er könnte schon noch immer auf dem Schreibtisch liegen. Es kommt dann zu dem Fall, du hast ihn dann.
Genau.
Kann man das so runterbrechen? Wie viele Fälle ermittelst du denn im Jahr? So, kann man das sagen?
Das ist wirklich unterschiedlich. Also letztes Jahr hatten wir, ich müsste jetzt lügen, 5, 6 Fälle und dieses Jahr sind wir jetzt bei 3.
Tötungsdelikten.
Also okay.
Ja, also das ist wirklich, da gibt es keinen Durchschnitt in dem Sinne.
Ja, aber da braucht man schon ein dickes Fell.
Ja.
Oder,
aber trotzdem machst du ja nicht nur Tötungsdelikte. Ne? Du hast ja am Anfang gesagt, du kommst auch bei anderen Sachen.
Genau.
Bei Einbrüchen oder sowas
beispielsweise. Einbrüche, Fahrzeuguntersuchungen haben wir immer noch mit. Wie gesagt, großer Teil sind noch die nicht natürlichen Tode, die auch zu einem Tötungsdelikt werden können. Mhm. Ja, das hatten wir auch schon mal.
Du hast bei uns schon mal so ein bisschen angeteasert, dass du einen aktuellen Fall hast, über den du noch sprechen kannst.
Ja, das war sehr interessant, weil der Fall bei uns erstmal als Suizid eingegangen ist. Mhm. Vor Ort war es dann so, also es war eine getötete Frau, die dann in der Wohnung lag und von den Verletzungen her und das, was wir vorgefunden haben, haben wir schon gesagt, es sieht irgendwie nicht so richtig nach Suizid aus. Man muss dazu sagen, es gibt aber auch sehr komplexe Suizide. Da gibt es gewisse Spuren, die man findet, die dann darauf hindeuten oder die eben sagen, das ist kein Suizid. Mhm. Wir hatten hier in dem Fall aber weder das eine noch das andere. Und selbst der Rechtsmediziner meinte auch, er würde sich jetzt nicht festlegen wollen, was es von beiden ist. Also haben wir unsere ganz normale Spurenarbeit gemacht. Es blieb auch erstmal dabei, es kann alles sein. Und es wurde eine Sektion angeordnet. Und bei der Sektion kam dann aber raus, dass noch weitere Verletzungen gefunden wurden, wo dann definitiv dieser Suizid raus gewesen ist. Hm. Also wir waren dann im Tötungsdelikt. Ja, und dann hatten wir wirklich richtig viel Arbeit. Also wir haben dann die Wohnung komplett auf links gedreht. Wir haben dort mit Luminol gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das...
Das ist das, wo man das Blut dann sieht, oder?
Genau, das ist dann, wo das Blut anfängt selber zu leuchten. Mhm. Damit haben wir dann gearbeitet. Da hat man auch gesehen, dass dort jemand... ich sag mal, versucht hat, was zu vertuschen.
Also man sieht, wenn da jemand drüber wischt.
Genau, man würde jetzt sehen, wenn dort zum Beispiel Blut weggewischt worden ist.
Wenn der Christian versucht zu putzen beispielsweise, würde man das sehen, dass er da drüber gewischt hat.
Das sieht man dann. Und da kam halt wirklich einiges zusammen. Es ist dann auch ein Täter gefunden worden, der mittlerweile auch verurteilt ist.
Okay.
Also man konnte den dann anhand von den ganzen kleinen Beweisen, die wir dort gefunden haben und mit unseren Lichtquellen, da kommt ja auch noch die Auswertung von Handy und PC und sowas noch mit dazu, das kommt ja auch bei den Tötungsdelikten noch mit
rein. Aber dann hat er sich der Täter schon Gedanken gemacht und wollte bewusst, dass es aussieht wie ein Suizid und
richtig.
Hat geputzt und sowas?
Ja, okay. Er hat schon versucht, das zu vertuschen.
Krass.
Und wie gesagt, es war von Anfang an komisch, aber in alle Richtungen offen.
Deswegen müsst ihr immer so weit an alles rangehen.
Deswegen muss das
und nicht schon von vornherein, okay, sieht aus wie ein Suizid und
alles klar, weg, zack, verledigt.
Genau, na, auch wenn es erstmal heißt, es ist ein Suizid, dafür sind wir ja auch da, um zu gucken, ja, ist es denn wirklich ein Suizid oder stimmt hier irgendwas nicht?
Ich gucke auch manchmal so, jetzt nicht so Criminal Intent und sowas, aber so echte Dokus über so Mordfälle und da finde ich auch manchmal krass, dass das halt manchmal so Details sind wie, die haben anhand von Schmauchspuren festgestellt, dass der Schuss nicht hier gewesen sein kann, sondern irgendwie mindestens 30 Zentimeter weg und dann geht es schon wieder nicht mehr. Ja. Das ist also manchmal krass, was für Details man da achten muss.
Ja, das ist halt, also gerade das ist auch immer ein sehr interessantes Thema mit den Schmauch und Schussentfernung und sowas.
Ja.
Das ist, man muss immer dazu sagen, es ist nie so, wie es bei Dexter oder so, sag ich jetzt mal, gesagt wird. Also man kann das jetzt nie auf einen Zentimeter ausrechnen. Aber man kann schon sagen, wie du auch gerade sagtest, ist es aus der Nähe, ist es ein aufgesetzter Schuss oder ist es aus der Ferne?
Ja.
Und hat derjenige die Waffe vielleicht auch in der Hand gehalten oder eben
in welcher Hand hat er sie gehalten?
Hand?
Eben, manchmal sind ja auch Details wichtig. Ne? Also wenn das ein Rechtshänder ist und der Schuss ist irgendwie in der linken Schläfe, sind ja das auch manchmal wichtige Details, die ihr als Ermittler nicht kennt. Da muss man ja Zeugen befragen, war er ein Rechts- oder Linkshändler und Händler?
Genau.
Und dann kommt raus Rechtshänder und der Schuss ist aber hier. Das ist ja schon mal ungewöhnlich zumindest.
Richtig.
Ja, krass.
Ja, und deswegen ist das auch so getrennt, ne, dass unsere Ermittler, die machen das Subjektive und wir als Kriminaltechnik machen halt die objektiven Sachen.
Ja, okay.
Und alles, was wir halt vorfinden, das wird ja dokumentiert und gesichert.
Mhm.
Ja, egal in welche Richtung.
Und ihr kommt dann quasi zusammen und ihr sagt dem Ermittler, pass auf, lieber Ermittler, der Schuss ist mit der linken Hand an seine Schläfe und dann sagen die, und der Nachbar hat gesagt, er war Rechtshänder.
Ja,
so. Für die Schlüsse sind dann die Ermittler, also sage ich mal, zuständig.
Genau.
Ne?
Okay, ja, okay. Wir arbeiten halt, wie gesagt, mit unseren Ermittlern auch sehr eng zusammen und wir sind auch zusammen am Tatort. Und dann gibt es auch mal noch eine Spurenkonferenz, wo dann nochmal ausgewertet wird, was ist alles da.
Mhm.
Genau.
Ja, krass.
Aber ist das nicht auch ein gewisser Druck, möchte ich sagen, der da vielleicht auch auf dir lastet, weil du sammelst die Spuren und du bist auch, also die Ermittlungen lasten auf deinen Schultern, auf deinen Spuren, die du gesammelt hast.
Ja, es ist schon, aber Diamanten wachsen unter Druck. Ne?
Das stimmt.
Nee, aber es ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe, deswegen habt ihr ja auch sicherlich eine intensive Ausbildung und macht das nicht von heute auf morgen, sondern da gibt es ja schon einige Sachen zu beachten, die ihr, wo ihr Experten in eurem Bereich seid. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber David, die Franzi hat sich ja gewünscht, dass du uns mal mit fiktiv an so einen Tatort nimmst. Also setzen wir uns doch jetzt mal in den Streifenwagen gedacht und fahren zum Einsatz. Was erwartet uns dort?
Wir haben jetzt Rufbereitschaft.
Mhm.
Es ist abends, kurz vor 22 Uhr und jetzt klingelt das Telefon und da heißt es, du David, Christian und Franzi, wir haben hier ein Auto, was im Wasser steht und es gibt einen toten in den nahegelegenen Einkaufsmarkt. Das ist Ausgangsmeldung.
Okay.
Okay. Dann machen wir uns fertig, wir ziehen uns an, wir fahren in die Dienststelle, rüsten unser Auto auf. Meistens ist es auch noch so, wir wissen noch gar nicht so viel, wenn wir zum Einsatz hinkommen. Das ist auch gut so, weil wir ja der objektive Teil sind.
Mhm.
Wir ermitteln ja in alle Richtungen.
Mhm.
So, wir gucken uns den Einsatzort ja an, was finden wir und nehmen alles mit, was wir für wichtig erhalten.
Das heißt, auf dem Weg dahin können wir eigentlich an alles denken. Verkehrsunfall,
es kann alles sein. Genau.
Natürlicher Tod vielleicht auch, ne?
Na, manchmal ist es schon so, dass man eine Info bekommt, wo man schon davon ausgeht, okay, wir haben hier ein Tötungsdelikt.
Ja.
Manchmal ist es aber auch, das kann in jede Richtung gehen.
Mhm, okay.
So, also wir fahren erstmal los, packen unser Auto, wir nehmen unsere ganzen Kameras mit, unsere Lichtquellen, unsere Spurensicherungsmaterialien und fahren zum Tatort. Dort ist dann meistens schon jemand von der Mordkommission oder generell von Ermittlern, wenn es jetzt ein Einbruch ist, ist es entweder der Streifendienst, der da ist oder auch schon der Sachbearbeiter. Und der weist uns erstmal grob ein. Wo müssen wir hin? Wo sind vielleicht die Täter reingegangen? Was haben die Täter verändert? Wo hat wer schon was gesehen? Dann fangen wir erstmal an, uns den Tatort anzuschauen, bevor wir überhaupt irgendwas machen.
Mhm.
Handschuhe anziehen vorher schon, das ist auch immer so ein...
Stimmt.
Und wenn wir mit verschränkten Armen dastehen, ist das jetzt nicht unhöflich gemeint, sondern Das ist einfach, damit man nie unüberlegt irgendwas anfasst.
Okay, das ist ein Trick.
Das ist ein Trick, ja. Also Okay. Das kommt manchmal komisch rüber, aber nein, wir sind nicht unfreundlich.
Also Christian und ich dürfen dann dort am Tatort an diesem Einkaufsmarkt mit verschränkten Armen stehen.
Genau.
Also wir sind angezogen und wir können den Toten auch schon durch die Scheibe im Einkaufsmarkt liegen sehen. Wie machen wir weiter?
Na, wie du schon sagst, ne, wenn wir am Tatort ankommen, ziehen wir uns erstmal komplett an. Mhm. Na, unsere Schutzausrüstung, weil wir wollen ja nichts kaputt machen. Mhm. Jetzt schauen wir uns das Ganze an und fangen dann an, mit unserer Kamera erstmal alles zu fotografieren, was wir irgendwie finden. Also wir machen wirklich viele, viele Fotos.
Ja.
Dann haben wir noch so eine sogenannte 360-Grad-Kamera. Die lassen wir auch noch mitlaufen. Hat einfach den Vorteil, du deckst halt wirklich einen riesigen Bereich ab.
Aber wo stelle ich die auf? Auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum oder im Einkaufszentrum? Oder?
Überall.
Also kann die mehrmals?
Ja, okay. Die kann mehrmals laufen.
Okay.
Na, die macht 406 Fotos pro Durchgang und die werden dann zu einer, kann man sich vorstellen, zu so einer Kugelpanorama zusammengerechnet.
Ja, ja, ja.
Genau. Jetzt würden wir uns, ich sag jetzt mal, die Leiche anschauen.
Mhm. Wir gehen da auch richtig schon ran, ja? Also die können wir auch anfassen und sowas. Das ist
ja, also wir machen die Leichenschau mit. Mhm. In größeren Fällen, wie jetzt zum Beispiel ein Tötungsdelikt, holen wir auch einen Rechtsmediziner noch mit dazu.
Mhm.
Der hat halt auch nochmal ein ganz anderes geschultes Auge, macht dann mit uns eigentlich die Leichenschau zusammen.
Mhm.
Und da entscheiden wir auch schon, welche Spuren sichern wir jetzt gleich und welche Spuren sichern wir in der Rechtsmedizin.
Mhm.
Was würden wir in dem Fall jetzt gleich bei dem Mann feststellen, der da im Einkaufsmarkt liegt?
Ich darf jetzt nicht ganz so ins Detail gehen. Aber
weil das ein echter Fall ist.
Das
ist ein echter Fall.
Ja, okay.
Bei dem Mann war es halt so, dass der wirklich verschiedene Verletzungen hatte, die, ich sage jetzt mal, nicht auf einen Autounfall hindeuten.
Okay, das heißt, diese Verknüpfung Auto im Wasser, Mann im Laden ist jetzt nicht unbedingt von einem Autounfall herrührend. Das
genau.
Gehört nicht per se zusammen.
Ah. Richtig, es war eher kein Autounfall, was wir da vorgefunden haben. Dementsprechend sind wir im Tötungsdelikt. Wir sind sowieso schon in der großen Schiene, also mit allem drum und dran. Jetzt bleibt es auch dabei. Das heißt, der Verstorbene geht nach unserer Untersuchung fort. Wir machen da auch wirklich nur das Nötigste erstmal. Na, spurenschonend in der Rechtsmedizin, wo wir dann noch weitermachen.
Mhm.
Und da sind wir dann auch wieder für die Dokumentation mit da, um ja, zu dokumentieren, was ist denn jetzt eigentlich die Todesursache gewesen.
Mhm.
Das wird dann auch nochmal der Rechtsmediziner schreibt ein Gutachten dazu und das Ganze, aber wir dokumentieren es trotzdem
mit. Das heißt, wir in dem Fall und du als Kriminaltechniker bist auch bei Obduktionen mit dabei.
Ja, genau. Wir arbeiten sehr eng da auch mit der Rechtsmedizin zusammen.
Okay.
Dort wird auch nochmal, ich sag mal, es ist ja ein steriler Bereich, nochmal mit Lichtquellen drüber geschaut, ob wir nochmal irgendwas finden. Es wird auch nochmal eine Spurensicherung betrieben. Alles, was halt am Tatort draußen, muss man sich ja vorstellen, es ist ja meistens auch kein gutes Licht, es ist manchmal dunkel, es könnte regnen. Mhm. Na, deswegen wird es nochmal unter gutem Licht in einer ruhigen Situation angeschaut.
Mhm.
Okay, also das heißt, dass sind wir bei dem verstorbenen Mann im Laden, sind wir jetzt fertig. Aber jetzt müssen wir uns ja wahrscheinlich auch das Auto angucken, oder?
Das Auto müssen wir uns auch noch angucken. In dem Fall damals hat das Auto unsere Tatortgruppe mitgenommen und durchsucht. Ja, weil wir suchen ja dann auch trotzdem nach zum Beispiel Tatwerkzeug oder wie auch immer, was im Auto vielleicht drin liegen könnte. Also das Auto wird auch auf links gedreht.
Mhm. Aber es lag das Auto ja im Wasser. Und du hast auch gerade, David, kurz angesprochen, Regen. Zerstört das nicht alle Spuren? Also würden wir jetzt nicht einfach dastehen und sagen, ja, also können wir jetzt nichts mehr machen?
Also man kann da trotzdem noch sehr viel machen. Aber es gibt Methoden, wie wir da Spuren sichern können. Das wird immer komplizierter und aufwendiger. Aber ich sag mal, so ein Delikt gibt es auch her, so einen Aufwand zu betreiben.
Ja.
Deswegen, man kann da schon noch sehr viel machen.
Okay.
Also gerade Fingerabdrücke oder sowas, die gehen deswegen nicht gleich weg, nur weil was auch ankommt.
Okay. Jetzt dürfen wir natürlich nicht ganz so detailliert über den Fall sprechen, aber es war wahnsinnig spannend, mit dir mal an diesen Tatort.
Aber darf ich noch fragen, wie es ausging? Wir haben jetzt alles erledigt. Wie ging es dann aus?
Stimmt.
Der Fall.
Es waren noch mehrere Personen im Auto und der Täter saß mit im Auto.
Aber der war auch dann im Wasser.
Der war auch im Wasser, aber wir konnten an denen auch noch Spuren feststellen, wo man dann wieder übereinbringen konnte.
Das
ist auch der Täter gewesen.
Und das Opfer ist quasi noch aus dem Auto geklettert.
Das Opfer ist noch aus dem Auto rausgeklettert, ja.
Okay.
Um Hilfe zu holen wahrscheinlich.
Genau. Und ist in den Laden gerannt und dort zusammengebrochen.
Ach, wie tragisch.
Ja, krass.
Aber der Täter im Auto, war der auch verstorben dann?
Nein.
Ach so.
Der hat noch gelebt.
Ah.
Das ist nur der Fahrer gestorben.
Okay, also konntet ihr wenigstens noch zur Rechenschaft ziehen.
Ist auch mittlerweile verurteilt, ja.
Okay. Aber dann lag das, in meiner Vorstellung lag das Auto richtig unter Wasser, dann war das eher so ein halb.
Es war so zur Hälfte im Wasser.
Okay, und warum ist der nicht abgehauen, der Täter?
Die sind aus dem Auto abgehauen, aber nie weit gekommen.
Ah, okay. Krass, das ist ja schon spannend.
Das ist schon spannend. Das ist Material für einen Film, würde ich sagen. Ja, aber wirklich, also das macht mich gerade richtig betroffen, dass der halt noch um sein Leben gekämpft hat, da irgendwie noch in den Supermarkt sich gezogen hat.
Das ist, also wir sehen halt wirklich keine schönen Sachen. Das muss man leider so sagen. Also das, was wir auf Arbeit erleben, ist eher nicht witzig.
Das kann ich gut nachvollziehen. Gibt es da Einsätze, die dir besonders im Kopf geblieben sind?
Kinder sind immer, das tut schon weh. Also das ist nie, also schön ist nie ein Einsatz. Ne? Also wenn man es jetzt mal so sagt, aber das sind so die Einsätze, die auch mental sehr fordernd sind.
Gibt es das oft mit Kindern?
Leider kommt das schon vor, okay. Also gerade mein erster Einsatz, wo ich fest dann in der K41 war, also in der Kriminaltechnik, war, dass dort der Vater seinen Sohn getötet hat und seine Ehefrau, wo wir den Kleinen schon mit raustragen mussten. Also das vergesse ich wahrscheinlich nie. Und auch dieses Jahr wieder hatten wir einen Fall, wo auch zwei kleine Kinder getötet wurden. Und gerade jetzt als Familienpapa ist das schon hart. Mhm. Also wir haben die mit raustragen müssen und musste ja die Spurensicherung und die Leichenschau und den kleinen Knirpsen machen. Das ist, ja,
das tut weh. Das stelle ich mir schwierig vor. Ja.
Wie schützt du dich davor?
Also es ist schon dann mal, dass man lange oder eine Woche schlecht schläft. Das ist, glaube ich, aber auch normal. Weil es ist halt doch keine Maschine. Man wirkt manchmal kühl. Das ist aber eigentlich wirklich nur eine Schutzmauer. Und schützen tue ich mich selber einfach mit Sport. Das ist dann so mein Ventil oder ich fotografiere privat. Ich sage mal, dann mache ich die schönen Fotos. Mhm. Das ist immer ein schöner Ausgleich.
Das kann ich verstehen, dass du dir da irgendwie was Schönes aufbauen willst.
Ja, das ist dann so mein Ventil. Und gerade jetzt so im Kollegenkreis reden wir dann auch viel miteinander. Mhm. Und man unterstützt sich dann auch oder fragt dann auch mal, ist alles gut heute bei dir?
Und es gibt ja auch innerhalb der Polizei verschiedene Hilfsangebote, die man dann wahrnehmen kann, wenn es einmal nicht so gut geht.
Genau.
Wir hatten da ja auch schon mal einen Podcast mit der Juliane vom Einsatznachsorgeteam. Mhm. Da gibt es ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sich auch ehrenamtlich in der Polizei Sachsen da bereit erklären.
Ja, das ist auch wirklich wichtig und gut, dass es das gibt.
Aber du hast gesagt, es ist schon manchmal auch belastend und du siehst auch viele unschöne Dinge. Gibt es trotzdem einen Punkt oder mehrere Punkte, wo du sagst, die motivieren dich zu dieser Arbeit, dass du die gerne tust?
Es ist halt zum einen wahnsinnig interessant. Ja, das ist gerade, wenn man so da Richtung Biologie interessiert ist oder auch Chemie, Physik, sowas, also so naturwissenschaftlich interessiert, sagen wir es mal, ne, dann ist das schon ein wirklich schöner Job. Wenn man die ganzen schlechten Sachen dann noch, ich sag mal, ausblenden kann, macht das auch, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Spaß. Und es ist auch eine sehr wichtige Aufgabe, finde ich, weil es gibt genug Länder, wo viele schlimme Sachen passieren, wo es einfach niemanden interessiert.
Ja.
Und bei uns wird halt nochmal irgendwo drüber geschaut. Und ob es wirklich vielleicht ein natürlicher Tod war oder eben, da hat jemand nachgeholfen. Und das sollte schon auch weiterhin so gemacht werden, weil wenn wir nicht wären, hätte halt der Täter auch ein leichtes Spiel.
Ja, stimmt.
Und dann gäbe es vielleicht auch mehr Täter, man weiß es nicht.
Also so ein bisschen auch die Gerechtigkeit für mögliche Angehörige vielleicht auch zurückbringen.
Genau.
Ne?
Ja, okay. Und ein objektiver Beweis ist halt, also der Fingerabdruck, der kommt nur dorthin, wenn der Täter dort auch hingefasst hat und nie anders.
Verfolgst du deine Fälle manchmal auch?
Ich versuch's.
Ja.
Es ist einfach zeitlich manchmal nie einfach.
Bei so vielen Fällen, die du dann auf dem Tisch hast.
Ja, auch bei einfach der Intensität von dem, was immer reinkommt. Also manchmal sind wir auch noch mal vor Gericht geladen, ne? Dann als Zeuge muss man dann trotzdem mit aussagen, auch was man vorgefunden hat oder seine Lichtbildmappe erklären. Da kriegt man dann nochmal was mit und auch über unsere Ermittler, aber es ist nicht immer einfach, das zu verfolgen.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so, also ich glaube, mir würde es so gehen, wenn aufgrund meiner Arbeit eben jemand verurteilt wurde und ich sagen kann, hey, das ist gut gelaufen, ne? Und ich habe jemanden von der Straße geholt, der böse Dinge tut.
Man muss auch immer dazu sagen, das ist ja nicht nur jetzt unser Werk, dass da jemand verurteilt wird. Also unsere Ermittler machen da wirklich auch mindestens, die machen
immer Teamwork.
Das ist Teamwork. Also wenn das Zusammenspiel zwischen Ermittler und uns nie wäre, schwierig.
Ja, absolut.
Machst du denn irgendwie was privat? um dich so ein bisschen abzulenken.
Ja, unsere Gäste im Podcast sind immer sehr privat, sehr engagiert. Ne? Wir hatten Marathonläufer, wir hatten Judokas, Imker, Leute, die irgendwelche Kinderfußballtrainer sind. Was machst du denn?
Du hast gesagt, fotografieren auf Hochzeiten, aber gibt es noch irgendwas, was dich so...
Ja, Fahrradfahren, also das ist, ich bin...
Ah, hier.
Hast du Rennrad oder was? Mountainbike?
Mountainbike, Rennrad, okay. Gravel. Okay. Ja, also wir haben so ein eigenes Fahrradteam auch, wo wir immer bei Wettkämpfen und so mitmachen.
Okay, aber cool.
Ich sag mal, seitdem meine Kleine da ist, ist die Zeit schon begrenzt.
Okay, also aber da ist dann wahrscheinlich sowas. Hobby auch mit dem Zwerg was
ja,
unternehmen.
Also Familie, Freunde, das ist auch immer ein schöner. Also wir haben wirklich sehr schönen Freundesfamilienkreis, das ist so immer viel Rückhalt. Mhm. Gerade wenn so ein Tötungsdelikt reinkommt wie die Woche, dann muss ich halt auch meine Frau anrufen und sagen, du, plan mich mal die Woche aus.
Ja. Aber ist auch krass für deine Frau, ne? Die hat dann auch viel Verantwortung, weil das Thema Kindergarten abholen ist ja dann, oder Grippe oder wie auch immer.
Da kommen wir jetzt erst hin, also das wird noch interessant.
Okay. Wenn sie das dann öfter, aber hat sie einen Job, wo sie das lockerer machen kann oder ist sie auch bei der Polizei?
Sie hat zum Glück nicht, also sie hat Gleitzeit und sie hat zweimal die Woche Homeoffice.
Okay,
ja, Gott sei Dank.
Ja, das funktioniert ganz gut bei uns.
Ja. Ich glaube, das ist eben auch das Schwierige. Also man kann sagen, Schichtdienst bei der Polizei hat Vorteile, hat aber eben auch Nachteile, weil du halt nicht regulär zu den Öffnungszeiten...
Da gehört oft immer ein flexibler Partner oder eine Partnerin dahinter, ne, die das alles abfedern muss und krass.
Ja, du musst entweder alleine sein oder du brauchst einen guten Background.
Ja.
Das ist echt der halbe Miete. Mhm. Weil es ist halt bei uns auch, wie im Streifendienst damals, ist ja in der Regel so, dass man abgelöst wird nach seiner Schicht. Das funktioniert halt bei uns leider nicht.
Mhm. Ja, wenn ihr an einem Tatort seid, seid ihr an einem Tatort.
Wenn wir am Tatort sind, dann sind wir halt auch, ich sag mal, Sonntag zum Beispiel standen wir 19 Stunden in unseren Einsatzschulen. Also da kann dich halt auch keiner rauslösen, so wirklich.
Und da planst du halt auch keine Familienfeier und nichts.
Nee.
Ne?
Nee. Also kannst du anrufen und sagen, du...
Auch wenn du mal irgendwo eingeladen warst, ne, sagst du, ja gut, war schön. Wär,
ja, sehr gut. Da haben wir das Thema Fahrradfahren gemeinsam und Fotografieren. Da kann Franzi jetzt mit ihrer Abschluss Frage stellen. Ja.
Wenn Christian und ihr euch jetzt schon so gut versteht, ne, wenn Christian jetzt zu dir zum Praktikum kommen würde.
Mit dem Rennrad.
Mit dem Rennrad, genau.
Ja.
Wie sähen denn jetzt hier seine Arbeitszeiten aus? Wäre der dann bei dir auch 24/7 im Einsatz?
Also als Praktikant sowieso.
Ah ja, natürlich.
Nein, Quatsch.
Kaffee kochen kann ich nicht.
Wir haben eine Kaffeemaschine, da brauchen wir bloß draufdrücken.
Für eins warst du gut und dann nicht mal Kaffee kochen.
Nein, nee. Spaß beiseite. Wir haben Früh- und Spätschichten. Mhm. Die sind von 6 bis 14 Uhr und von 14 bis 22 Uhr und Rufbereitschaften. Also unter der Woche sind die Rufbereitschaften von 22 bis früh um 6 und das Wochenende von Freitag 22 bis Montag früh um 6.
Das heißt, da könnt ihr dich zwischendurch immer anrufen.
Da solltest du das Telefon nah bei dir haben.
Okay, das ist ein bisschen wie bei euch auch im Social Media Team.
Ja.
Ne?
Wir haben auch so. Wir haben 7 bis 21 und dann eine Rufbereitschaft und am Wochenende auch Rufbereitschaft.
Ja.
Aber ja, genau, da würde ich mich dran gewöhnen können. Quasi.
Und wie sieht das aus? Fährst du alleine an Tatort oder müsste Christian dann immer mitkommen?
Also wir fahren schon mindestens zu zweit.
Okay.
Und auch gerade die Tötungsdelikte, da brauchst du mehr Leute. Okay. Also das schaffst du zu zweit.
Aber auch nicht zu viele, um nicht zu viele Spurenträger am
Tatort
zu haben.
Aber du brauchst schon eine gewisse Manpower und manchmal sind es auch mehrere Einsatzorte wie Sektionen, dann hast du einen Tatort, dann hast du vielleicht noch im Krankenhaus was zu tun, wie auch immer. Da musst du dich ja irgendwo auch aufteilen.
Okay. Mhm. Und bist du erst der Frühschichtmensch oder erst der Spätschichtmensch?
Also ich schlafe gern aus, aber ich bin der Frühschichtmensch.
Weil du mehr von Tag hast?
Genau.
Oder? Ja.
Ja,
und Rufbereitschaften?
Die mag ich. Also ja Rufbereitschaft finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil ich, wenn ich angerufen werde, ist ja auch irgendwas.
Ja, also diese Spannung, die dann da, klingelt das Telefon heute oder klingelt es nicht?
Klar, es ist manchmal auch nervig, ne? Oder wenn du gerade die Augen zugemacht hast und dann klingelt das Telefon, das kennst du ja wahrscheinlich dann auch. Ne?
Das ist immer mitten in der Nacht halt. Dann. Du hast gerade tiefenfest geschlafen und am anderen Ende des Telefons ist aber jemand, der wach ist. Der redet dann sofort los und du bist aber noch so in diesem Halbschlaf und bist froh, wenn du den Namen gerade sagen kannst.
Richtig. Ich sag dann immer manchmal, du warte mal kurz, ich hole das mal aus dem Schlafzimmer aus.
Damit du die Frau nicht auch noch wach machst.
Ja, oder das Kind.
Ja, oder
viel
das
schlimmer.
Kind. Oh ja,
stimmt.
Das wäre froh, wenn sie durchschlafen.
Ja, David, du hast jetzt schon so viel erzählt, man könnte denken, du bist schon ewig bei der Polizei. Wie bist du denn zu uns gekommen und über wann?
Also ich habe im Februar 2016 bei der Wachpolizei angefangen, hier in Dresden. Bin dann 2017 in der Ausbildung gegangen zum mittleren Dienst, war 2019 fertig.
Ach, das ist ja noch relativ
frisch.
Ja, das ist noch nicht so lange.
Ja, wenig Zeit.
Und war dann knapp ein anderthalbes Jahr im Streifendienst und bin dann, also jetzt vor 4,5 Jahren, zur Kriminaltechnik gewechselt.
Okay. Hast du habe ich richtig gerechnet, 9 Jahre, ne? 2016?
Das wären nächstes Jahr 10 Jahre.
Ja.
Also 9 Jahre jetzt dabei und dann Ausbildung, der Durchmarsch, dann direkt zur Kriminalpolizei, das ist echt flott. Ja,
wenn man sich anstrengt.
Ja.
Gut, das war auch so ein, also ich war schon in der Ausbildung sehr da interessiert an das, an, also an dem Berufsfeld. Und tatsächlich war so ein bisschen auch meine Fotografie das, was mich dann dahin gebracht hat. Also ich habe dann Praktikum in der Ausbildung gemacht und also fotografieren tue ich ja schon länger, als ich bei der Polizei bin. Mhm. Da war das halt zumindest für mich jetzt nicht so das Problem.
Ja.
Aber also ja, du, also wenn man dir so zuhört, also hast da wirklich auch, wenn du sagst, du bist seit 4 Jahren jetzt in der K41, wie das hier intern so schön heißt, bei der Kriminaltechnik, wahnsinnig viel Erfahrung, die du ausstrahlst.
Ich habe auch einen sehr guten Ausbilder gehabt.
Okay.
Oder habe auch noch einen sehr guten Ausbilder.
Props gehen raus.
Ja.
Jetzt würde ich zu euch kommen wollen. Wie muss ich das, wie mache ich das?
Stimmt, ja, wie könnte Christian dürfte ja.
Bewerb mich einfach bei euch.
Du bewirbst dich einfach.
Ich muss keine Vorerfahrung theoretisch haben.
Es ist gut, wenn du schon so ein bisschen Vorerfahrung hast. Mhm. Ne? Also das ist nie von Nachteil.
Fotografieren und Fahrradfahren? Ne?
Fotografieren und Fahrradfahren, wenn du vielleicht noch so ein bisschen medizinisch so einen Background hast, das ist auch immer gut.
Nee.
Aber du brauchst auch, also du musst Bock haben, sagen wir es mal so.
Ja, okay.
Du musst Bock haben, du musst ein kleines Auge für so Details haben. Mhm. Hast du aber meistens, wenn du fotografierst,
muss
ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Und du darfst dich auch nicht ekeln. Also,
das wird schwierig bei Christian.
Also, man steckt auch manchmal in einer Mülltonne. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so meins, aber man muss es halt mitmachen. Na, also man darf jetzt nicht unbedingt eklig sein.
Okay. Aber ich bin jetzt bei euch und dann kriege ich aber schon Lehrgänge. Ich weiß, ich muss jetzt nicht alles mitbringen.
Na, du würdest jetzt dich bewerben, dann machst du das Praktikum bei uns. Das ist einfach auch für uns und auch für dich, dass du sagen kannst, das ist was für mich oder kann ich nicht.
Ja.
Kann ja durchaus sein, gerade mit den ganzen, ich sag mal, mit Tod muss man halt auch umgehen können.
Ja.
Und wenn du das Praktikum bestehen würdest, dann würdest du sehr viele Lehrgänge bekommen.
Mhm.
Die sind dann meistens in Bautzen hier bei uns in Sachsen.
Mhm.
Und da wird dann wirklich nochmal geschult.
Okay.
Aber das meiste lernst du wirklich in der Praxis und auch, ich sag mal, du kriegst einen erfahrenen Kollegen mit an der Seite, der dann dein Praktikumsbetreuer ist und halt auch dich ausbildet.
Ach, da komme ich ganz zu dir.
Ja,
gerne.
Das Wichtigste aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist ja, dass ihr erstmal eine Ausbildung oder ein Studium bei der Polizei Sachsen schon braucht und euch dann intern, bei uns gibt es immer wieder Stellenausschreibungen oder es steht im Intranet drin, wir suchen hier Leute, wir suchen da Leute, da könnt ihr euch dann bewerben. Manchmal geht das auch mit einer Interessensbekundung, auch wenn jetzt gerade nichts frei ist, dass man schon mal sagt, hier, ich werfe meinen Namen schon mal in den Hut und dann schaut man einfach, ob es passt, ob es klappt und ob man dann zu euch kommen kann.
Genau. Ein Job, 1000 Möglichkeiten.
Sucht ihr Leute, David?
Wir suchen massiv Leute, ja.
Oh. Ja, Christian ekelt sich ja, das könnte schwierig werden, aber wir können ja mal rumhören.
Ja. Einfach mal probieren.
Ja, ich komme gerne mal zum Praktikum vorbei, wenn wir nicht so was Ekliges machen.
Ja, wie gesagt, wir machen den Einbruch.
Ja.
Wir machen den Einbruch.
Das habe ich auch schon mal in echt gemacht, das kriege ich schon noch hin. Das können wir schon mal machen.
Und dann könnt ihr beide mir das so ein bisschen beibringen.
Dann zeigen wir dir das, ja.
Weil für mich ist ja sowieso alles verloren, bin zu alt. So. Dann ist das doch ein sehr, sehr schöner Abschluss für den Podcast. Wir haben sehr, sehr viel gelernt, David. Und ihr da draußen wisst jetzt auch, wie ihr zur Kriminaltechnik kommt.
Mhm. Dann sagen wir, David, vielen Dank für den Einblick.
Bitteschön.
Wir sehen uns dann entweder auf dem Rad oder beim Praktikum mit Franzi.
Genau.
Und dann sagen wir vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Das richten wir ein. Danke, dass ich hier sein durfte.
Tschüss.
Danke, tschüss. Ja, und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, ihr kennt das Ganze, dann natürlich ran da, unseren Kanal abonnieren. Das geht auf allen gängigen Plattformen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder vielleicht sogar Themenideen habt, dann schreibt sie uns gerne an podcast@polizei.sachsen.de. Ganz lieben Dank. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.
Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.